Mach dein Ding, ja, aber nimm dir viel mehr Zeit dafür und lass den Kontakt nicht abreißen. Es gibt so eine Thematik, die wir im Hinblick auf das Thema Selbstwertgefühl unbedingt auch noch mit einbeziehen müssen. Und das ist so diese Thematik der Selbstverwirklichung, man könnte es auch nennen Narzissmus, das ist eher so ein psychologischer oder psychoanalytischer Begriff. Und es gibt so eine Haltung, die meiner Ansicht nach in einen Prozess mündet, der quasi in ein Misslingen läuft. Und das ist so diese Haltung von Selbstverwirklichung um jeden Preis. Ich würde sagen, so, wenn ich das so aus meiner eigenen Perspektive versuche zu beschreiben, was historisch betrachtet, gesellschaftlich in den letzten, sagen wir, 80 Jahren oder 100 Jahren geschehen ist, in unserer Kultur hier im deutschsprachigen Raum, wenn wir so diese Thematik der Eigenständigkeit, Autonomie, auch Selbstverwirklichung, ja, und auch des eigenen Selbstwerts von Individuen betrachten, dann gibt es so mehrere Phasen. Ich würde sagen, so die erste Phase, also wenn man nur diesen Zeitraum anschaut, wäre so bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Also vor allem in Deutschland so die Nazi-Zeit als eine ganz, ja, perfide, ganz, ganz schreckenbringende Variante dessen, dass eigentlich die Individualität zu einem sehr großen Teil aufgegeben wurde. Also das war das gesellschaftliche Ideal. Individuen müssen sich anpassen an die Gruppe oder an die größere Gemeinschaft, an die völkische Gemeinschaft. Das war ja so diese, ja, Begrifflichkeit, die damals verwendet wurde. Und man merkt das so, wenn man so alte Aufnahmen anschaut, also ich merke das so, mir läuft da immer ein Schauer über den Rücken, wenn ich höre, wenn die da so gemeinsam bei bestimmten Veranstaltungen, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und die sprechen alle mit einer Stimme, also die rufen alle einen bestimmten Satz und da sind keine Zwischentöne hörbar, alles klingt gleich und dann sind so diese Pausen zwischen den Worten und da ist wirklich still. Und ich persönlich, mir läuft da immer so ein Schauer über den Rücken und ich kann das kaum aushalten. Also wie schrecklich das ist, wenn die eigene Individualität so aufgegeben wird, dass nur eine einzige Stimme hörbar ist, obwohl da 1000 Menschen stehen. Ich habe da so ganz tief, ganz innig das Gefühl, da ist was überhaupt nicht richtig, wenn das so läuft. Ja, und das ist natürlich auch heutzutage weltweit. Ja, in China gibt es dieses Ideal heutzutage auch noch. In der DDR gab es dieses Ideal sehr viel länger auch. Also, ja, dieses Auf-Linie-Sein. Und ja, das war aber so, ich würde jetzt mal sagen, so im deutschsprachigen Raum, in seinem Kern eigentlich so bis Ende des Zweiten Weltkriegs, vielleicht auch noch so ein bisschen darüber hinaus, ja, so in die 50er Jahre hinein, war dieses pass dich an, sei Teil von etwas Größerem, ein Ideal, das viele Menschen geteilt haben und das tonangebend war. Danach gab es sowas wie ein Aufbegehren. Also so die Hippies in den USA oder in Deutschland, die Studentenbewegung. Ja, das war eine Zeit, wo quasi rebelliert wurde gegen diese starre, rigide Konformität. Natürlich ist es auch so, dass wir auch hier nur von Tendenzen sprechen, also von Entwicklungen, die natürlich nicht alle geteilt haben. Aber ich würde sagen, aus meiner Perspektive, rückblickend, damals ist was aufgebrochen. So in den 60er, 70er Jahren, da wurden viele Dinge fließend, die vorher starr waren. Dinge waren auf einmal möglich. Ja, so diese Schlagworte von freier Liebe, von einer sexuellen Befreiung, von offenen Beziehungen. Das hat damals auch angefangen, dass das möglich wird. Und ja, dass man Dinge eben auf eigene Art zu machen beginnt. Und dass man sich selbst die Frage stellt, wie sehe ich das? Also wirklich so die ganz eigene innere Perspektive, die eigene Subjektivität begonnen hat, ganz radikal ernst zu nehmen. Ja, und ich denke so, es gibt vielleicht noch sowas wie eine dritte Phase, die jetzt vielleicht so seit der Jahrtausendwende angesetzt hat oder beginnt. Und das wäre sowas wie eine Integration dieser beiden Pole. Also einmal so dieses Miteinander Dinge machen und dann dieses Ausbrechen aus dem Miteinander und Dinge alleine auf eigene Faust, auf eigene Art machen. Und ja, ich möchte euch heute mal so diesen Begriff der radikalen Autonomie vorstellen, den ich quasi in meiner Dissertation entwickelt habe. Und den würde ich jetzt als Beispiel für diese dritte Phase setzen. Die Selbstverwirklichung, wie sie so in den 70er Jahren begonnen hat, 60er, 70er Jahren, hat so einige Probleme. Das eine ist, dass, und das ist ein Gedanke von Otto Speck, dass Selbstverwirklichung in einer kapitalistischen Gesellschaft häufig in eine Art von Außenstandardisierung führt. Was meint das? Das bedeutet, wir haben zwar das Gefühl, dass wir jetzt unser eigenes Leben leben, dass wir unseren eigenen Weg finden, aber was wir dazu brauchen, sind Konsumgüter, das sind in der Regel Produkte. Das hat schon angefangen, tatsächlich auch so in den 70er Jahren mit dem Whole Earth-Katalog. Das war so ein ganz dickes Buch, also ein Katalog, wo man Sachen bestellen konnte, die einem dabei helfen, sich selbst zu verwirklichen. Also ganz viele technische Geräte, ziemlich abgefahrenes Zeug manchmal, aber auch Saatgut, wenn man irgendwo ja selber Früchte anbauen wollte. Zelte, Campingausstattung, also alles Mögliche, was so in dieser Zeit damals, so in diese Mentalität, diese Aussteigermentalität und ich mache jetzt mein Ding reingepasst hat. Und dieser Whole Earth-Katalog, das war eigentlich ein Vorläufer letztlich von dem, was wir heute als bei Amazon oder so diese großen Kataloge, diese großen Warenhaussysteme, die es heute gibt, sehen kann. Und das ist erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, weil viele Menschen, die die Hippie-Bewegung zum Beispiel ja gerade mit dem Gegenteil von dem, was heutzutage Amazon oder Facebook verkörpern, verstehen. Aber diese Dinge haben eine direkte Kontinuität. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Apple. Apple war immer so eine Firma, die sich gefeiert hat als ja, die Alternative zum System. Es gab so diese Apple-Werbung in den 80er Jahren, wo das Buch 1984 von George Orwell zitiert wurde und was so die Botschaft transportiert hat, wir machen das anders, wir machen das klüger und hier kannst du sozusagen deiner Eigenart Raum geben und kannst dein Ding durchziehen. Was viele nicht wissen, ist, dass Steve Jobs, der da ja ganz tonangebend war bei ganz vielen Apple-Produkten, in seiner Jugend und in seiner als junger Erwachsener ein Hippie war. Also er ist wirklich mit so einem orangenen Gewand herumgelaufen. Es gibt auch so diese Geschichten, das wird in seiner Biografie beschrieben, dass er sich gar nicht mehr gewaschen hat und dass er deswegen in dieser Softwarefirma, wo er, bevor er eigenständig wurde, angestellt war, immer nachts arbeiten musste, weil die anderen das nicht aushalten konnten, also diesen Geruch nicht aushalten konnten oder wollten. Und ja, Apple ist heute eine der weltweit größten Firmen, wo man sagen würde, naja, das ist ein Inbegriff des Kapitalismus. Und ja, in dem Sinne quasi führt die Selbstverwirklichung, die wir ja eigentlich so als eine Befreiung feiern, letztlich stärker, tiefer hinein, gesellschaftlich betrachtet, in eine konsumorientierte, kapitalistische Welt und stärkt diese noch. Ja, man muss viel mehr Regeln kennen. Das ist jetzt so von Otto Speck der Gedanke, man muss sich in viel mehr Systemen auskennen. Je mehr man ausbricht aus einem System, das sehr einfache Regeln hat und unterwegs ist in multiplen Systemen, also in vielen Systemen, in vielen Welten gleichzeitig, desto mehr Regeln muss man kennen und desto mehr muss man auch die Codes befolgen, dass man da eben dazu passt. Also man muss bestimmte Kleidung tragen, man muss bestimmte Musik hören oder kennen, bestimmte Produkte konsumieren, Wein, bestimmte Weinsorten zum Beispiel. Oder das alles fordert sehr stark und das ist letztlich auch anstrengend und es kann dazu führen, dass wir letztlich vergessen, den Ursprungsimpuls, dass es ja eigentlich für uns sein sollte und führt eigentlich zu so einem gesellschaftlichen Stress. Also mach dein Ding bedeutet dann häufig, schau tausende Stunden YouTube-Videos, damit du beginnst, dich auszukennen mit all dem, was du da machen möchtest. Und ja, und dadurch verlierst du dich vielleicht auch wieder und bist überhaupt nicht mehr geerdet und bei dir selbst. Ein zweites Beispiel wären auch die Beziehungen. Also das ist so ein Phänomen, das die Soziologin Eva Illus sehr stark untersucht hat, dass eigentlich wir, seit es Dating-Plattformen gibt und seit die auch breit genutzt werden, Beziehungen nicht besser werden, dass Menschen nicht glücklicher sind in ihren Beziehungen auf einer ganz breiten Ebene, sondern dass es eher sowas gibt wie das Phänomen der Beliebigkeit. Also, dass ganz viele Menschen in so einer Haltung leben, ich muss nicht in einer Beziehung bleiben, ich kann ja jederzeit aufhören und dann machen sie das auch, ja, wenn es nicht mehr passt, wenn es schwierig wird und fangen an zu suchen nach einem neuen Partner, einer neuen Partnerin über eine Dating-Plattform, immer in dieser Hoffnung, jetzt kommt der oder die Richtige und das wird dann auch sehr schnell wieder frustriert und so kommen ganz viele Menschen, so zumindest, also sie hat es jetzt untersucht, so für Israel, für die Gesellschaft in Israel, dass ja, also es führt in eine Dynamik, die letztlich Menschen immer mehr, immer unglücklicher und immer einsamer macht. Ja, so und in diesem Sinne hat Selbstverwirklichung quasi so ihre Tücken. Und wenn man diesem Phänomen quasi dennoch adaptiv begegnen möchte, also oder dieser Möglichkeit, dass wir heutzutage sehr viele Entscheidungen selbst treffen können, dann würde ich jetzt sagen, naja, das zentrale Element oder der zentrale Faktor ist der Kontakt und sowas wie dranbleiben, also nicht aufgeben, dranbleiben, auch wenn es schwierig wird und dennoch das eigene Ding machen. Und das ist die Herausforderung heutzutage. Und das wäre für mich so diese dritte Welle oder diese neue gesellschaftliche Dynamik, die, ja, wenn wir sagen würden, so in der Nazi-Zeit vor allem hatten wir die Konformität, dann in der Zeit der Hippies hatten wir so dieses Ausbrechen. Und heute haben wir sowas wie ja eine Integration, also Dinge gemeinsam machen, aber dennoch selbst auf eigene Art, aber gemeinsam. Ja, und das wäre jetzt so mein Begriff der radikalen Autonomie. Der Teilbegriff des Radikalen habe ich von Otto Welsch entlehnt. Otto Welsch war ein Theoretiker der Postmoderne, also der diesen Begriff der Postmoderne in den Diskurs eingebracht hat, und er spricht hier von einer radikalen Pluralität. Damit meint er, es ist eine wirklich gute Sache, dass Menschen so verschiedene Einstellungen, Ansichten, Haltungen haben. Also es ist eine wirklich gute Sache, dass wir so radikal plural sein können heutzutage in unserer Gesellschaft, dass einfach Dinge differenziert betrachtet werden und dass dadurch auch ja letztlich so eine Spannung entsteht, die Kreativität erzeugt und die uns voranbringt. Radikal, wenn man das mal einfach versucht direkt zu übersetzen, kommt ja von radix, lateinisch die Wurzel. Und radikale Autonomie wäre quasi eine Autonomie, die gründlich und von der Wurzel her erfolgt. Also ich versuche, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich versuche, das zu finden, was wirklich Substanz hat, was wirklich solide ist. Ich versuche, eine Lebensform zu verwirklichen, die sowohl die eigene Individualität feiert, ja, die eigene Individualität als Ressource versteht im sozialen Miteinander und gleichzeitig aber auch Stabilität erzeugt. Ja, und dieser zweite Bestandteil des Begriffs der radikalen Autonomie, eben die Autonomie, das habe ich auch von Otto Speck, so diesen Gedanken. Also Autonomie, sagt er, ist in Zeiten der, in diesen chaotischen Zeiten, wo alles zu fließen beginnt, alles sich zu verändern beginnt, heutzutage immer schwieriger zu realisieren und gleichzeitig ist sie notwendiger denn je. Und Autonomie versteht Otto Speck als ein soziales Phänomen, als etwas, was nur im Kontakt möglich wird. Autonomie ist nicht Easy Rider, es ist nicht sowas wie, ich sage mich von allem frei, kaufe mir eine Harley und mache jetzt mein Ding alleine, sondern Autonomie bedeutet, so voll in den Kontakt reingehen und wirklich sich Zeit nehmen dafür, mein Gegenüber zu verstehen und darauf einzulassen, was auch mein Gegenüber möchte, und das in Verbindung zu bringen mit meiner Individualität. Also, man könnte es auch so sagen, ich mache mein Ding und du machst auch dein Ding und ich unterstütze dich darin, so gut ich nur kann, dass auch du dein Ding machen kannst. Und ich unterstütze dich auf eine Weise so, dass wir uns connecten und dass wir schauen, wie wir es halt zusammen so hinbekommen, dass es für uns beide passt. Ja, und das kann man dann auch so extrapolieren auf größere Gruppen, was natürlich ja allein, also selbst zu zweit ist das schon schwierig. Und wenn wir natürlich jetzt über bestimmte größere Systemarten nachdenken, also jetzt zum Beispiel nicht nur Paarbeziehungen oder Freundschaften, sondern Familien, offene Beziehungen, Arbeitsgruppen oder ja ganze Gemeinden zum Beispiel oder Städte, dann wird klar, dass da natürlich sowas dazugehört wie ein unglaubliches Anwachsen von Komplexität. Also die Herausforderung dessen, dass wir radikale Autonomie so ins Leben bringen, diese Haltung von gemeinsam individuell werden, gemeinsam eigenständig werden, ist vor allem eine Kommunikationsherausforderung. Ich habe für mich so in meiner Dissertation diesen Begriff der experientiellen Kommunikation entwickelt. Also experientielle Kommunikation wäre für mich sowas wie: Ich kommuniziere, indem ich erstmal genau hinhöre, genau zuhöre und versuche zu verstehen, was möchtest du, was möchtet ihr. Und auch mein Gegenüber, also experientielle Kommunikation funktioniert nur, wenn alle das machen, so ein bisschen zumindest, und nicht nur ich alleine, das heißt auch mein Gegenüber hört mir genau zu und versucht wirklich auch mich zu verstehen. Und so heben wir uns gegenseitig sozusagen heraus aus rigiden Strukturen, indem wir uns Raum schenken, gegenseitig, wechselseitig. Und dann versuchen wir aus diesem Erleben von Resonanz, ja, was in mir entsteht als Resonanz, indem ich dir zuhöre, aus diesem eigenen Resonanzerleben versuche ich wiederum Fragen zu formulieren, die ich dir wieder stellen kann als Gegenüber. Und du stellst auch mir Fragen aus deiner Resonanz heraus. Und auf diese Weise, das ist so meine Idee, lässt sich radikale Autonomie so ganz konkret auch in den Alltag bringen. Also einfach durch diese Rituale des Zuhörens, des Fragenstellens, so kann man das runterbrechen auf wirklich, so kann man es wirklich auf den Boden bringen. Ganz wichtig ist, so also zu unterscheiden, radikale Autonomie von dieser ja eher narzisstisch geprägten, eher isolierenden Art der Selbstverwirklichung. Und ich möchte dir jetzt mal so eine ganze Reihe von Fragen stellen und du kannst in dir selbst mal das so bewegen und dir überlegen, naja, auf welcher Seite befinde ich mich da eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel mein Ding zu machen. Also, ist es so, dass du eher, wenn du das machst, eher abhängig wirst von einer gewissen äußeren Bewertungsinstanz, von einer Außenstandardisierung, dass du zum Beispiel der neuesten Mode folgen musst, wenn du das machen möchtest, von einem bestimmten Subsystem, von einer bestimmten Gruppe? Oder ist es eher so, dass du quasi so wie eine innere Bewertungsinstanz aufbaust, also so im Grunde genommen lernst, deinen eigenen organismischen Impulsen zu vertrauen. Die zweite Frage heißt, wem gilt deine Sorge? Gilt sie dir vor allem dir selbst, mit dir selbst als Ziel? Oder gilt sie dir selbst in dem Sinne, dass du deine Fähigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen und anderen Menschen liebevoll begegnen zu können, stärker machst? Geht der Blick eher auf dich und bleibt er bei dir? Ist es so wie eher so eine Nabelschau? Oder geht er aus deiner eigenen Mitte heraus auf andere Individuen hin? Also nimmst du die anderen wahr? Fragst du dich eher, was willst du bekommen? Was brauchst du? Oder fragst du dich eher, was will ich geben? Was brauche ich? Was brauchst du, damit du auf gute Art in Kontakt gehen kannst mit anderen? Fragst du dich eher, wer bin ich? So im Sinne von, bin ich gut genug oder entspreche ich den äußeren Standards, die sich dann ja immer wieder ändern? Also hältst du den Anforderungen so hinterher oder ist es eher so, dass du dich fragst, wer bin ich? Im Sinne von, was kann ich geben oder auch was kann ich richtig gut? Was kann ich verschenken? Hast du das Gefühl, dass dein Leben eher beschleunigt? Also, dass es immer komplizierter wird und dass du eigentlich immer schneller werden musst? Oder ist es eher so, dass etwas in dir und auch etwas in deiner Umgebung eher ruhiger wird? Hast du das Gefühl, dass du dich eher isolierst? Dass du eigentlich immer einsamer wirst? Oder hast du das Gefühl, dass du immer mehr eingebettet wirst? Hast du das Gefühl, dass du eigentlich immer mehr Bedürfnisse entwickelst, immer verschiedenere Bedürfnisse? Oder hast du das Gefühl, dass deine Bedürfnisse irgendwie auch zu der Situation passen, in der du dich gerade befindest? Also haben die sowas wie ein Maß? Und die letzte Frage, fühlst du dich im Kern eigentlich eher verunsichert durch dieses dein Ding machen? Oder ist es so, dass du dich im Kern eher sicher fühlst und dass sich da etwas setzt und eine innere Gewissheit, eine innere ruhige Gewissheit spürbar wird? ja, mit diesen Fragen, vielleicht ist da jetzt so was angetippt worden bei dir und du hast jetzt in der Meditation 3 Minuten Zeit, das mal so ein bisschen nachwirken zu lassen. Welche Gedanken entstehen da jetzt in dir? Mir selbst kommt es so vor, als ob ganz viele Formen der Selbstverwirklichung letztlich auch nur wieder eine andere Art der Starrheit sind. Also wenn wir sagen, so das, was so Anfang des Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts passiert ist, wenn das eher eine Konformität und Starrheit bedeutet hat, so war letztlich das Ausbrechen, dieses Easy Rider-artige, ich mache jetzt mein Ding, nur wieder auch eine andere Art der Starrheit. Radikale Autonomie pendelt für mich zwischen diesen zwei Polen, zwischen dem, was ich möchte und dem, was die anderen wollen, und versucht da immer wieder Brücken und Kompromisse und ja, kreative, neue, unkonventionelle Ideen zu finden, die letztlich aber das System eher stabilisieren und damit auch mich selbst stabilisieren. Es gibt so in den humanistischen Therapieformen ganz viele Ansätze, die das auch beschreiben. Ich möchte jetzt zum Abschluss nur ganz kurz 3 nennen. Einmal Carl Rogers, der so über die organismischen Entwicklungskräfte und darüber geschrieben hat, dass wir darin vertrauen können, was unser Organismus an Impulsen, an Gedanken, Gefühlen, Empfindungen hervorbringt. Dann als 2. Erich Fromm, der so diese Haltung des Tätigseins, ja, ich mache Dinge, indem ich sie tue, indem ich wirklich interagiere mit der Welt, indem ich wirklich in Kontakt bin, realisiere, dann Arno Gruen, der vor allem darüber geschrieben hat, dass es darum geht, aus patriarchalen Strukturen auszubrechen und Bedürfnisse wahrzunehmen, Schmerzen wahrzunehmen, inneres Leid auch zuzulassen, zu erlauben und zu durchleben und einfach auch so von eigenen Körperempfindungen sich leiten zu lassen. Und dann auch Fritz Perls, der so in der Gestalttherapie so diesen Begriff des guten Kontakts etabliert hat, also so dieses, sei in Kontakt mit deinem Gegenüber, sei nicht nur in Kontakt mit dir selbst innerlich, sondern eben auch mit dem Menschen, der vor dir sitzt und nimm wahr, was dann nehmt gemeinsam wahr miteinander, was in euch entsteht, welche inneren Impulse auftauchen und ja, lass daraus einen gemeinsamen Prozess entstehen. Ja, du siehst, wenn du einmal einsteigst in diese Thematik, da gibt es ganz viel zu entdecken und ja, mach dich doch mal auf die Reise und finde mal so deinen eigenen Weg dafür, wie du zu deinem eigenen Selbstvertrauen, zu deinem eigenen Selbstwert hinfindest. Und mein Tipp zum Abschluss wäre jetzt, mach es mit anderen Menschen gemeinsam. Mach es nicht alleine, sondern lade die Menschen, mit denen du eh schon in Kontakt bist, die eh schon da sind in deinem Leben, lade die ein, da auch immer wieder. Stell ihnen gute Fragen und lade sie ein, auch selbst über diese Themen nachzudenken.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.